Weißt du, normalerweise, wenn wir über Handbücher oder so Bedienungsanleitungen sprechen, da erwarten wir ja irgendwie absolute Klarheit.
Ja, absolut. Da will man keine Metaphern lesen.
Richtig. Also, du kaufst dir einen Schrank, du schlägst Seite 1 auf und da steht dann exakt, Schraube A gehört in Loch B. Es ist so ein komplett simples, mechanisches Ursache-Wirkungsprinzip.
Genau, es ist halt greifbar. Man folgt einfach diesen vorgegebenen Schritten, hakt sie auf seiner Liste ab und am Ende, naja, da steht das fertige Konstrukt vor einem.
Eben, und wenn das Ding am Ende wackelt, dann weißt du ganz genau, dass du selbst irgendwie einen Fehler gemacht hast. Es ist völlig unmissverständlich.
Ja, und das gibt uns Menschen natürlich auch ein immenses Gefühl von Kontrolle, weißt du? Wir lieben es einfach, wenn das Leben vorhersehbar ist und sich in so klare, messbare Kategorien ordnen lässt.
Aber dann schlägst du einen antiken Text auf, der sich mit der menschlichen Natur befasst, mit so zutiefst gespaltenen Gesellschaften, die voll in der Krise stecken und mit der Frage nach dem wahren Charakter. Und
Und plötzlich fehlt Seite 1.
genau, plötzlich fehlt Seite 1. Die Bedienungsanleitung für das menschliche Herz ist, gelinde gesagt, extrem unübersichtlich.
Ja, das kann man wohl so sagen.
Und genau deshalb ist das Material, das wir heute auf dem Tisch haben, so unglaublich faszinierend für unseren Deep Dive. Wir analysieren heute nämlich Aufzeichnungen einer theologischen Vorlesung von Dr. John Oswald über das antike Buch Jesaja, speziell die Kapitel 32 und 33. Und da stellt sich heraus, wenn man diese Texte mal ganz objektiv betrachtet, dann liest sich das Ganze weniger wie so ein rein religiöses Dokument, sondern vielmehr wie ein extrem aktueller psychologischer Survival Guide für Gesellschaften, also für Gesellschaften, die quasi kurz vor dem Kollaps stehen.
Richtig. Und um das für dich, der uns gerade zuhört, auch gleich ganz klarzustellen, wir betrachten diesen Text hier heute völlig unvoreingenommen.
Genau.
Wir schauen uns das als ein extrem reiches, historisches und philosophisches Dokument an. Wir ergreifen hier keinerlei religiöse oder politische Partei.
Null.
Unser Ziel ist es wirklich, diese universellen psychologischen Mechanismen herauszufiltern. Die brillanten Metaphern und die Grundideen des Originaltextes. Denn diese Muster menschlichen Verhaltens, die dort beschrieben werden, die haben sich seit Jahrtausenden eigentlich nicht verändert.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn wir uns die historische Ausgangslage ansehen, also die Zeit, in der diese Worte verfasst wurden, das ist krass. Die schiere Panik der Menschen ist da absolut greifbar, oder?
Oh ja, total. Wir sprechen hier von der Zeit um ungefähr 710 bis 705 vor Christus. Die damalige Supermacht Assyrien hatte quasi gerade das Nordreich Israel komplett von der Landkarte gewischt.
Wow, okay.
Ja, und jetzt rollt diese assyrische Kriegsmaschinerie unaufhaltsam weiter in Richtung Ägypten. Und das Problem ist, das kleine Reich Juda liegt exakt auf diesem Weg, wie so ein winziger, völlig verängstigter Pufferstaat. Die stehen da buchstäblich vor der völligen Vernichtung.
Das ist der springende Punkt, oder? Wir haben ja keine abstrakte, ferne Bedrohung, so nach dem Motto, da könnte vielleicht mal was passieren. Das ist nackte, existenzielle Angst.
Ganz genau. Und die assyrische Armee war damals wirklich für ihre beispiellose Brutalität bekannt. Das wussten die Leute.
Und in genau so einem Moment des extremen Drucks, da zeigt sich ja dann der wahre Charakter einer Führungsebene. Anstatt jetzt auf so eine langfristige, auf moralischer Integrität basierende Strategie zu vertrauen, die der Autor des Textes ihnen eigentlich immer wieder vorlegt, geraten die politischen Anführer in Jerusalem in völlige Panik.
Na, sie verlieren komplett die Nerven.
Was ja psychologisch gesehen irgendwie auch völlig nachvollziehbar ist, oder? Also der Flucht- oder Kampfinstinkt kickt sofort ein, man will sofort irgendetwas tun, um dieses Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen.
Genau das ist es. Und diese Panik führt dann zu dieser absoluten klassischen Jagd nach der schnellen Lösung. Sie suchen verzweifelt ein politisches und militärisches Bündnis mit Ägypten. Sie wollen Hardware sehen.
Hardware? Du meinst.
Naja, in dem Fall Pferde und Streitwagen, ne?
Ah, okay, ja.
Sie wollen ein Problem, das eigentlich tiefe gesellschaftliche und moralische Wurzeln hat, mit so einem schnellen militärischen Pflaster überkleben. Und der Text, der beobachtet diese Dynamik und wählt da extrem drastische Worte für diese Entscheidungsträger.
Was sagt er genau?
Er nennt sie tatsächlich betrunken, blind und taub.
Oha.
Ja, die wiederkehrende Botschaft in diesem ganzen Textabschnitt, das ist so eine massive Warnung. Ein richtiges Wehe denen, die nicht warten wollen.
Okay.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, sehen wir hier eine fundamentale, eigentlich fast schon philosophische Definition von Vertrauen.
Wie meinst du das?
Der Autor argumentiert, dass die Nation diese Lektion des echten Vertrauens nie gelernt hat. Vertrauen bedeutet in diesem Kontext eben nicht, naiv zu sein und einfach Däumchen zu drehen.
Okay, sondern?
Es bedeutet, dem enormen psychologischen Drang zu widerstehen, aus reiner Angst heraus in so eine destruktive Aktionismusfalle zu tappen. Und die historische Realität, die gibt der Warnung dann ja auch recht.
Stimmt, Ägypten war ja dann nicht so der große Retter.
Null. Das hastig geschmiedete Bündnis entpuppt sich als völliger Fehlschlag. Die ägyptische Armee rückt zwar aus, aber in dem Moment, als diese assyrische Übermacht auch nur am Horizont auftaucht, ziehen die sich sofort wieder zurück.
Wow, okay.
Ja, die schnelle Lösung kollabiert also komplett in sich selbst.
Weißt du, das ist ein unglaublich starkes Muster, das man ja wirklich auch ständig in der modernen Welt beobachten kann, besonders in der Geschäftswelt.
Oh ja, absolut.
Stell dir mal so ein großes Unternehmen vor, das in einer massiven finanziellen Schieflage steckt. Also die Umsätze brechen weg, die Konkurrenz, das sind dann quasi die Assyrer, steht vor der Tür.
Guter Vergleich, ja.
Und anstatt sich jetzt mal hinzusetzen und eine schmerzhafte, aber nachhaltige Umstrukturierung der eigenen Kernwerte durchzuführen, gerät der Vorstand in Panik. Die kaufen dann panisch andere Firmen auf, gehen extrem toxische Partnerschaften ein oder feuern Blindlingspersonal, nur um im nächsten Quartalsbericht für die Aktionäre irgendwie handlungsfähig auszusehen.
Sie kaufen sich metaphorische Streitwagen.
Exakt, sie kaufen Streitwagen. Aber ich finde, man muss sich das mit diesem Warten hier mal genauer ansehen. Weil Warten fühlt sich doch in so einer akuten Krise, wenn die Assyrer vor der Tür stehen, an wie pure Kapitulation, oder nicht? Warten ist doch wie aufgeben.
Das ist genau der intuitive menschliche Trugschluss, den der Text aufbricht. Warten wird hier nämlich eben nicht als Passivität oder Schwäche verstanden.
Sondern?
Im Gegenteil, es ist die hochgradig aktive und extrem schwierige Entscheidung, die verdammten Nerven zu behalten. Es erfordert enorme innere Stärke, nicht einfach dem Druck nachzugeben, irgendetwas zu tun, nur um etwas getan zu haben.
Mhm.
Diese blinden, panischen Reaktionen der Anführer machen die geopolitische Lage ja am Ende nicht besser, aber sie zerstören vor allem das moralische Fundament der Gesellschaft. Sie verraten quasi ihre eigenen Werte für ein bisschen vermeintliche Sicherheit.
Verstehe. Und genau an diesem Punkt der Erzählung, wo ja eigentlich alles auf den totalen Zusammenbruch hindeutet, ändert der Text dann plötzlich radikal seine Richtung, oder?
Ja, sehr abrupt sogar.
Anstatt jetzt in dieser ganzen Untergangsstimmung zu verweilen, beginnt Kapitel 32 nicht mit einer Drohung, sondern mit einem Siehe. Also im Englischen Behold. Die Perspektive schwenkt auf so eine utopische Vision der Zukunft.
Genau. Es geht plötzlich nicht mehr um drohendes Unheil, sondern um den Entwurf eines völlig neuen Gesellschaftssystems. Ein Königreich, in dem ein König in Gerechtigkeit regiert.
Und der Kontrast dazu könnte ja nicht schärfer sein, vor allem auf dieser sensorischen Ebene.
Wie meinst du das genau?
Naja, vorher wurden die alten Anführer als blind und taub beschrieben. Und jetzt, in dieser Vision, heißt es plötzlich, die Augen der Sehenden werden nicht mehr verschlossen sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerken.
Ah, ja.
Es geht da um das Erwachen einer Gesellschaft aus einer kollektiven, von Panik getriebenen Ignoranz. Und was mir an dieser Vision besonders gefällt, ist, wie hier rigoros Begriffe neu definiert werden.
Du meinst die Sache mit dem Narren und dem Schurken?
Genau. In der alten, korrupten Welt gab es Leute, die in der Quelle als Toren oder Narren bezeichnet werden. Aber der Dozent, Dr. Oswald, erklärt, dass das hebräische Wort hier nicht einfach nur jemanden meint, der einfach dumm ist.
Ganz genau. Es beschreibt vielmehr einen Stolperer.
Einen Stolperer.
Ja. Jemand, der moralisch völlig instabil ist, der keine festen ethischen Prinzipien hat. Und der ständig über seine eigenen Lügen und Intrigen stolpert. Und das Ding ist, in so einer von Panik und Korruption getriebenen Gesellschaft werden genau solche Schurken oft sogar bewundert, weißt du?
Ja, die gelten dann als ehrenhaft, solange sie nur genug Macht oder Reichtum anhäufen.
Richtig. Sie gelten als clevere Überlebenskünstler. Und in dieser neuen Vision wird dieser Verdrehung der Tatsachen endlich ein Ende gesetzt. Ein Schurke wird da endlich wieder ein Schurke genannt.
Und das Gegenbild dazu ist der edle Mensch. Und das Spannende dabei ist, dass Edelmut hier absolut nichts mit aristokratischer Abstammung oder mit viel Geld auf dem Konto zu tun hat. Der Text definiert eine edle Person fast ausschließlich über ihre Offenheit und ihre Transparenz.
Mhm.
Ich musste so lachen bei diesem Sprichwort, das der Dozent in der Vorlesung zitiert. Er sagt, das Gute daran, die Wahrheit zu sagen, ist, dass man sich nicht merken muss, was man beim letzten Mal gesagt hat.
Ja, das ist ein großartiges Zitat.
Es fasst es einfach perfekt zusammen. Aber lass uns das mal psychologisch durchspielen, okay?
Klar.
In einer Welt voller skrupelloser Schurken ist absolute Transparenz doch eigentlich ein strategischer Selbstmord, oder? Du legst alle Karten offen auf den Tisch und machst dich maximal angreifbar. Warum sollte man das tun?
Was hier faszinierend ist, ist die tiefere Mechanik von Transparenz, die uns dieser Text aufzeigt. Transparenz ist hier nämlich gar keine riskante taktische Strategie, die man anwendet, um irgendwie sympathisch zu wirken.
Okay.
Sie ist vielmehr das natürliche Nebenprodukt, das entsteht, wenn die allgegenwärtige Angst verschwindet. Wenn ein System, sei es jetzt ein Königreich, ein Unternehmen oder von mir aus eine Familie, wenn das von Gerechtigkeit und unverrückbarer Fairness geprägt ist, dann entfällt die Notwendigkeit, sich zu verstellen.
Ah, ich verstehe. Die Transparenz ist also gar kein Werkzeug an sich, sie ist eigentlich ein Symptom von psychologischer Sicherheit?
Denk mal an den enormen kognitiven Aufwand, den es kostet, eine Lüge aufrechtzuerhalten.
Ja, das ist extrem anstrengend. Man muss ständig auf der Hut sein.
Genau. Und diese neue Gerechtigkeit in der Vision vertreibt eben diese lähmende Angst vor Entdeckung. Es ist die Freiheit, endlich authentisch zu leben.
Das ist ein wunderschönes Konzept. Es erinnert mich stark an diese moderne Führungstheorien, in denen man versucht, eine echte Fehlerkultur zu etablieren, weißt du?
Ja, guter Punkt.
Wenn Mitarbeiter wissen, dass ein ehrlicher Fehler nicht sofort zur Kündigung führt, dann kehren sie ihn halt auch nicht unter den Teppich.
Ganz genau.
Aber wenn diese utopische Vision einer angstfreien, transparenten Gesellschaft so toll und greifbar ist, dann frage ich mich echt, warum in der Analyse direkt im Anschluss ab Vers 9 wieder so eine drastische Warnung vor dem Untergang folgt. Das wirkt doch auf den ersten Blick wie ein krasser Widerspruch.
Naja, das ist ein ziemlich genialer rhetorischer und psychologischer Kniff des Autors.
Inwiefern?
Er kennt die menschliche Natur schlichtweg zu gut. Er weiß ganz genau, sobald Menschen hören, dass am Ende alles super wird, neigen sie sofort zu Bequemlichkeit und tödlicher Faulheit. Er warnt hier eindringlich vor dieser Illusion der Selbstgefälligkeit. Dr. Oswald bringt in der Vorlesung daher diesen wunderbar trockenen Witz über den sogenannten Pan-Millennialisten.
Ja, der war großartig. Jemand wird gefragt, welche superkomplexe theologische Theorie er über das Ende der Welt eigentlich vertritt. Und der Typ zuckt nur mit den Schultern und sagt, ach, ich bin Pan-Millennialist. Ich glaube einfach, am Ende wird schon alles irgendwie gut ausgehen, im Englischen halt. It will all just pan out.
Ja, genau das. Und das ist exakt die Haltung, die der Text hier attackiert. Dieses faule, es wird schon irgendwie, ist das absolute Gift für jede Form von persönlicher und gesellschaftlicher Entwicklung.
Mhm.
Der Text nutzt hier dann eine sehr eindrückliche Metapher. Er prophezeit eine kommende Dürre. Aber er spricht dabei gar nicht von einer klimatischen Katastrophe oder so einer physischen Landwirtschaft. Er spricht explizit vom Boden meines Volkes.
Also dem inneren Boden.
Richtig. Er warnt davor, dass dieser innere moralische Boden, wenn er aus reiner Selbstgefälligkeit nicht mehr gepflegt wird, komplett verödet und am Ende nur noch Dornen und Disteln hervorbringen wird.
Das ist der Punkt, an dem ich sofort an diese brillante Anekdote aus der Vorlesung denken musste, die über diesen englischen Dichter...
Ah, Samuel Taylor Coleridge.
Genau den. Also der hatte mal einen Freund zu Besuch. Und dieser Freund war wohl so ein richtig lauter Verfechter davon, Kinder völlig ohne moralische Anleitung aufwachsen zu lassen.
Hm.
Der glaubte allen Ernstes, man dürfe denen keinerlei Werte aufzwingen. Er meinte, die würden sich völlig natürlich schon in die richtige, gute Richtung entwickeln, wenn man sie einfach lässt.
Und Coleridge hat darauf gar nicht groß mit Argumenten geantwortet, oder?
Nee, null. Er hat den Freund später einfach komplett kommentarlos in seinen Garten geführt.
Ich liebe das.
Ja, weil dieser Garten war halt kein Garten mehr. Das war ein wildes, undurchdringliches Dickicht aus feindseligem Unkraut. Und als der Freund dann völlig entsetzt fragte, was denn hier passiert sei, sagte Coleridge nur ganz lapidar, ich habe den Garten dieses Jahr einfach völlig natürlich wachsen lassen.
Eine gnadenlose, aber echt perfekte Demonstration. Wenn du nichts aktiv kultivierst, wachsen nicht wie durch Zauberhand wunderschöne Rosen.
Richtig.
Es wächst Unkraut.
Und warum?
weil Unkraut absolut anspruchslos ist. Es erfordert keine Mühe, es breitet sich einfach rücksichtslos und parasitär aus.
Das lässt sich wirklich eins zu eins auf unsere mentale und persönliche Entwicklung übertragen, finde ich. Es ist exakt wie im Fitnessstudio oder beim Erlernen einer neuen Sprache.
Mhm.
Es gibt schlichtweg keinen Stillstand. Es gibt da keine bequeme, neutrale Zone, in der du dich auf deinen bisherigen Erfolgen einfach mal ausruhen kannst. Du bewegst dich entweder vorwärts oder du rutschst rückwärts. Dornen, Disteln, Zynismus und schlechte Gewohnheiten wachsen völlig von allein. Aber gute Dinge wie Disziplin, Empathie, ein echter Charakter, das alles muss man aktiv, bewusst und oft auch unter Schmerzen kultivieren.
Absolut. Und die Konsequenz aus dieser Verwilderung ist echt dramatisch. Die Quelle beschreibt das Resultat dieses verwahrlosten inneren Gartens als eine absolute Isolation. Der Text nutzt da so Bilder von verlassenen Palästen und menschenleeren Städten. Es ist so das tief traurige Bild einer Seele, die sich selbst überlassen wurde, die sich immer weiter zurückzieht und in der absolut nichts Positives oder Verbindendes mehr gedeihen kann.
Aber die entscheidende Frage ist doch dann, wie machen wir das rückgängig? Wie wird dieser völlig verwilderte, mit Unkraut überwucherter innere Garten jemals wieder fruchtbar?
Tja.
Laut der Quelle kommt die Wende ja nicht durch reine menschliche Willensanstrengung. Es heißt da, die Wüste wird erst dann wieder zu einem fruchtbaren Feld, wenn ein Geist von oben ausgegossen wird.
Richtig. Und hier macht der Dozent ja eine Unterscheidung, die ich für unser heutiges Verständnis von Persönlichkeitsentwicklung extrem spannend finde.
Das ist in der Tat der vielleicht tiefgreifendste psychologische Punkt der gesamten Vorlesung. Der Dozent unterscheidet hier strikt und absolut unmissverständlich zwischen Gaben und Frucht.
Mhm.
Menschen, eigentlich egal in welcher Epoche, fokussieren sich unglaublich gerne auf spektakuläre, nützliche Gaben.
Was wäre das im religiösen Kontext? In einem religiösen Kontext wären das so Dinge wie übernatürliche Heilung oder Zungenreden. Es sind im Grunde Werkzeuge. Aber Dr. Oswald betont hier massiv, das eigentliche, primäre Werk dieses Geistes, dieser Transformation, ist nicht das Verteilen von so glänzenden Werkzeugen, sondern das Hervorbringen von Frucht.
Und was ist diese Frucht genau?
Diese Frucht steht metaphorisch für echten, tief verwurzelten Charakter. Also Gerechtigkeit, Frieden, innere Ruhe, ein unerschütterliches Vertrauen.
Und hier wird es wirklich interessant für uns. Lass uns das mal komplett in unsere heutige Arbeits- und Lebenswelt übersetzen.
Okay, gerne.
Wir sprechen hier doch exakt über den Konflikt zwischen Fähigkeiten, also reinen Skills, und echtem Charakter. Charisma, Verhandlungsgeschick, rhetorische Brillanz, technologisches Know-how, das sind alles Gaben. Du kannst dir diese Dinge aneignen, du kannst sie in Seminaren trainieren. Und das Erschreckende ist ja, du kannst sie fälschen.
Oh ja.
Ein genialer Betrüger oder so ein extrem narzisstischer CEO, der nutzt fantastische Kommunikationsgaben, um Menschen gnadenlos zu manipulieren. Die Gaben selbst sind moralisch völlig neutral.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Warum ist der Charakter, diese Frucht, so essentiell? Die Antwort ist simpel. Weil echte Frucht, also eine echte Integrität, tief empfundener Friede, schlichtweg nicht vorgetäuscht werden kann.
Mhm.
Man kann nicht langfristig simulieren, dass man ein geduldiger, gerechter Mensch ist, wenn der Druck von außen massiv ansteigt. Irgendwann bröckelt die Fassade.
Das stimmt.
Der Dozent verweist hier zur Erklärung auf ein anderes antikes Dokument, das Buch Ezekiel, wo von der Verwandlung eines Herzens aus Stein in ein Herz aus Fleisch gesprochen wird.
Okay, was hat es damit auf sich?
Naja, das Regelwerk, diese Bedienungsanleitung für das Leben, zeigt uns ja zwar glasklar, wie eine perfekte, gerechte Welt funktionieren würde. Das grundlegende Problem ist nur, die Menschen haben die Spezifikationen gelesen, aber sie können das System aus eigener Kraft einfach nicht dauerhaft am Laufen halten.
Sie schauen auf das Gesetz, sie wissen eigentlich genau, was richtig wäre und sagen dann total frustriert, das Konzept ist super, aber ich krieg's einfach nicht hin. Mein inneres System stürzt immer wieder ab.
Systemupdate. Er rüstet die menschliche Natur nicht einfach nur mit ein paar neuen Werkzeugen aus, sondern er verändert die komplette Kernprogrammierung.
Wow!
Ja, er befähigt die Menschen, diese ethischen Regeln nicht länger als so einen von außen auferlegten Zwang zu empfinden, vor dem sie Angst haben müssen, sondern diese Werte plötzlich aus tiefster innerer Überzeugung herauszuleben. Die Motivation ändert sich einfach von Grund auf.
Wenn unsere menschliche Willenskraft für dieses Update also offensichtlich nicht ausreicht, was passiert dann, wenn die ultimative Realität, also die höchste Instanz, plötzlich aktiv eingreift? Der Text spitzt die Lage im nächsten Kapitel ja noch einmal extrem zu. In Kapitel 33 wird Gott beschrieben, wie er sich erhebt.
Richtig. Die Quelle ordnet dieser höchsten Instanz dann drei sehr spezifische Rollen zu. Und wir müssen hier echt aufpassen, diese nicht durch unsere moderne Brille zu missverstehen.
Welche Rollen sind das?
Er wird als Richter, als Gesetzgeber und als König beschrieben. Aber ein Richter ist in diesem antiken Verständnis eben nicht einfach so ein kühler Jurist, der da in einem schwarzen Gewand dasitzt und Strafen für irgendwelche Regelverstöße verteilt. Er ist vielmehr der Wiederhersteller der kosmischen Ordnung.
Also jemand, der in eine total chaotische Situation hineingeht, dieses toxische Unkraut, von dem wir gesprochen haben, entfernt und die Dinge wieder ins absolute Lot bringt.
Genau. Und der Gesetzgeber ist in diesem Kontext auch kein trockener Bürokrat, sondern er ist der Konstrukteur der gesamten Realität. Er ist derjenige, der das grundlegende Bedienungshandbuch überhaupt geschrieben hat. Er sagt quasi, schaut her, exakt so seid ihr konstruiert. Wenn ihr nach diesen Parametern operiert, werdet ihr aufblühen. Wenn ihr dagegen ankämpft, zerstört ihr unweigerlich euch selbst.
Und in seiner Rolle als König hält er dann all diese komplexen Elemente in ihrer perfekten, ausgewogenen Balance zusammen.
Und wenn sich dieser Konstrukteur nun erhebt, nutzt der Text eines der wohl krassesten Bilder der gesamten Analyse. Er spricht da von einem verzehrenden Feuer. Und die Frage wird in den Raum geworfen, wer bei einem solchen ewigen Feuer überhaupt überleben kann.
Die Vorlesung nutzt hier so eine brillante, sehr physische Analogie. Stell dir einen gigantischen Hochofen vor.
Okay. Stell dir vor, diese ultimative, völlig unbestechliche Realität öffnet jetzt die Türen von diesem lodernden Hochofen der Wahrheit und lädt dann fröhlich einen trockenen Heuballen ein, hereinzukommen.
Oh Gott.
Für jemanden, der in seiner Essenz aus Heu besteht, der also das Licht, die absolute Transparenz und diese brennende Reinheit dieser Umgebung zutiefst hasst, weil er sein Leben lang immer nur im Schatten agiert hat, für den wäre der Eintritt in diesen Raum absolut keine Erlösung.
Nee, das Gegenteil.
Ja, für diese Person wäre der sprichwörtliche Himmel wortwörtlich die Hölle. Diese Umgebung würde alles, was diese Person ist, sofort in Asche verwandeln.
Also was bedeutet das alles für unser eigenes Handeln? Als ich den darauf folgenden Textabschnitt gelesen habe, war ich anfangs ehrlich gesagt ziemlich verwirrt.
Warum das?
Ja, die Frage lautet ja, wer kann in diesem Feuer leben? Und die Antwort darauf liest sich in Vers 15 plötzlich wie eine absolute Checkliste für perfektes moralisches Verhalten. Da steht, wer absolut gerecht wandelt, wer Bestechung rigoros ablehnt, wer nicht auf Blutvergießen hört und die Augen vor dem Bösen verschließt.
Ja?
Warte mal, ist das nicht ein gewaltiger logischer Widerspruch in der ganzen Erzählung? Wir haben gerade endlos darüber gesprochen, dass der Mensch ein ständiger Stolperer ist, dass sein Herz aus Stein ist und er es niemals aus eigener Kraft schafft. Er braucht dieses Betriebssystem-Update. Und plötzlich, bam, kriegen wir hier so eine Checkliste präsentiert, die wir scheinbar abhaken müssen, um nicht im Hochofen zu verbrennen?
Ich verstehe voll, was du meinst. Das ist genau der Punkt, an dem unglaublich viele Leser stolpern. Es wirkt im ersten Moment wie so ein Fehler in der Matrix, aber es ist in Wahrheit die brillante Auflösung des gesamten psychologischen Konflikts, den wir heute besprochen haben.
Okay, erklär mir das.
Es geht hier um die essentielle Unterscheidung zwischen zwei völlig verschiedenen Arten von Gerechtigkeit. Auf der einen Seite haben wir so eine Art egozentrische Gerechtigkeit.
Und wie genau äußert sich die in der Praxis?
Stell dir einen Menschen vor, der objektiv gesehen extrem gute Dinge tut. Er spendet große Summen für wohltätige Zwecke, er lügt nicht offensichtlich, er engagiert sich total sozial, er hält sich peinlich genau an alle Regeln.
Klingt doch super.
Ja, aber sein innerer Antrieb, seine einzige wirkliche Motivation, ist es, seinen eigenen spirituellen oder gesellschaftlichen Lebenslauf aufzupolieren. Er will sich selbst, der Welt oder vielleicht auch Gott beweisen, dass er fehlerfrei und einfach besser ist als die anderen.
Ah.
Er versucht im Grunde, sich das Ticket für diesen Hochofen mit seinen eigenen moralischen Taten zu kaufen.
Und der Text verwendet später im Buch Jesaja ein extrem drastisches Bild dafür. Diese selbstproduzierte narzisstische Gerechtigkeit ist wie ein blutiger, schmutziger Lappen.
Krass.
Sie ist im Kern wertlos, weil sie reiner Egoismus im Gewand der Tugend ist. Im Hochofen der absoluten Wahrheit verbrennt dieses Ego-Projekt in Sekundenbruchteilen zu Asche.
Verstehe. Und die andere Art der Gerechtigkeit? Was ist da der Unterschied, wenn diese Checkliste doch scheinbar die gleiche bleibt?
Wahre Gerechtigkeit, also die, die in diesem Feuer bestehen kann, die entspringt einer völlig anderen Quelle. Sie ist das Resultat dieser fundamentalen Verwandlung, dieses Updates, über das wir vorhin sprachen. Dieser verwandelte Mensch, der lehnt Bestechung nicht deshalb ab, weil er panische Angst vor der Strafe hat oder um einen moralischen Punkt auf seinem Karma-Konto zu sammeln. Er tut das Gute aus purer Dankbarkeit, aus einer tief empfundenen Liebe und aus so einer völligen Übereinstimmung mit dem Konstruktor der Welt.
Das ändert die Perspektive natürlich total.
Komplett. Die äußeren Taten also, das Nichtlügen, das viele Spenden, die sind exakt dieselben. Aber die Motivation dahinter verändert einfach absolut alles. Es ist der Unterschied zwischen einem Mitarbeiter, der sich echt zwingt, nett zu den Kollegen zu sein, weil er unbedingt befördert werden will, und jemanden, der von Natur aus wirklich eine gütige Person geworden ist.
Das macht Sinn.
Und nur dieser wirklich verwandelte, von Liebe angetriebene Charakter ist eben kein Heu mehr. Er kann in der Nähe der ultimativen Wahrheit existieren, ohne sofort zu verbrennen.
Wow, das ist echt eine gewaltige Perspektive. Wir haben auf dieser Reise durch das antike Quellenmaterial heute erstaunliche psychologische Erkenntnisse gesammelt, finde ich. Wir haben gesehen, wie die verzweifelte, von nackter Panik getriebene Jagd nach schnellen Lösungen ganze Gesellschaften in den Abgrund reißen kann.
Absolut.
Wir haben gelernt, dass radikale Transparenz kein taktischer Fehler ist, sondern das ultimative Symptom einer Umgebung, in der die Angst besiegt wurde. Wir haben auch in den unordentlichen Garten der Seele geblickt, der ja unweigerlich in Dornen und Zynismus erstickt, wenn wir uns dieser superbequemen Illusion der Selbstgefälligkeit hingeben. Und vor allem haben wir gesehen, dass all die nützlichen Werkzeuge, also das Charisma und die Fähigkeiten, die wir uns mühsam aneignen, niemals den wahren, tief verwurzelten Charakter ersetzen können. Am Ende des Tages zählt eben nicht nur, was wir tun, sondern aus welcher Motivation heraus wir handeln.
Das hast du perfekt zusammengefasst. Und das ist auch genau die unausweichliche Entscheidung, vor die uns diese alten Texte auch heute noch stellen, du, der uns gerade zuhörst. Wir müssen wählen. Wollen wir unsere eigene menschliche Weisheit und unsere Fähigkeiten verherrlichen, um uns selbst irgendwie groß zu machen? Wenn wir das tun, dann bauen wir unser Haus auf Sand. Oder sind wir stattdessen bereit, unsere Grenzen ehrlich anzuerkennen und zuzulassen, dass eine höhere Ordnung in uns einen echten, unerschütterlichen Charakter formt, der so viel mehr ist als nur eine bröckelnde moralische Fassade?
Das bringt mich direkt zurück zu unserem Bild ganz am Anfang. Wenn diese Bedienungsanleitung für das menschliche Herz wirklich so dermaßen komplex ist und unsere wahren Motive so oft unsichtbar sind, dann möchte ich dich zum Abschluss mit folgendem Gedankenexperiment verabschieden. Stell dir vor, alles, was du in deinem gesamten Leben jemals an Gutem getan hast, nur um vor anderen Menschen oder vielleicht sogar vor dir selbst gut dazustehen, jede kleine Spende, jedes freundliche Wort, jedes Ehrenamt würde ab morgen plötzlich für die ganze Welt unsichtbar werden. Niemand würde jemals wieder davon erfahren und es gäbe nie wieder auch nur den allerleistesten Applaus dafür. Würden diese Taten in deinem Leben trotzdem bestehen bleiben, weil sie mittlerweile ein unzertrennlicher Teil deiner wahren Natur geworden sind? Oder würde dein innerer Garten ohne dieses ständige Publikum, ohne das Lob der anderen, sofort in Dornen und Disteln ersticken? Denk mal darüber nach, bis zu unserem nächsten Deep Dive.